Ausgesprochen nachhaltig. Ein Podcast der KfW-Bankengruppe.
Denn wir brauchen ein Wirtschaftssystem, in dem eben kein Wachstum kein ökonomischer Selbstzweck ist, also Vermehrung von Reichtum, sondern wir brauchen ein Wachstum, das dafür sorgt, dass Ressourcen gleich verteilt sind und wir ökologisch und sozial gleichwertig leben können.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen nachhaltig, dem KfW-Podcast rund um Nachhaltigkeitsthemen. Wir sprechen in der heutigen Folge mit Hanna Strobel von Nela, dem Next Economy Lab, über neue Konzepte für eine nachhaltige Wirtschaft. Willkommen, Frau Strobel. Schön, dass wir mit Ihnen sprechen können.
Danke Ihnen. Ich freue mich, auch hier sein zu dürfen.
Ja, wir machen üblicherweise mit unserer ersten Frage einen großen Sprung in unsere Themen. Und das möchte ich hiermit auch tun. Also ist es möglich, mit bestehenden Paradigmen zu brechen, um eine wachstumsunabhängige, ökologische und sozial gerechte Wirtschaft zu erschaffen?
Ja, die Frage wirft bei mir auch viele Rückfragen auf. Vielleicht kommen wir im Laufe des Podcasts auch nochmal dahin zurück. Also von welchen Paradigmen sprechen wir? Welche Narrative begleiten wir uns? Von welcher Wirtschaft sprechen wir überhaupt? Von der lokalen Wirtschaft in Deutschland oder global? Was bedeutet das, mit bestehenden Paradigmen zu brechen? Und wenn ich mir die Gedanken dazu mache, dann haben wir bei Nela ein transformatives Verständnis von der Welt. Also transformativ im Sinne von einer umfassenden Wandelbarkeit von Systemen. Und wir befinden uns in jeglicher Beziehung in Systemen, die sowohl von innen als von außen auch Veränderungspunkte benötigen. Das heißt, wenn wir unsere Wirtschaft uns angucken als System, dann braucht es sowohl externe Faktoren als auch ja innere Faktoren, einen inneren Wandlungsprozess, um ja eine ökologische und sozial gerechte Wirtschaft zu schaffen.
Große Dimensionen, die Sie da ansprechen. Aber mir ist das mit dem Transformationsbegriff sehr sympathisch. Die KfW ist ja auch ein Unternehmen, das sich um Transformationsprozesse kümmert, die Transformation begleitet, unterstützt, eigentlich schon seit es sie gibt, in den letzten 73 Jahren. Insofern passt das gut zu uns. Bevor wir der Beantwortung dieser Fragen nachgehen und dieser Dinge, die Sie aufgeworfen haben, möchte ich Sie kurz unseren Hörerinnen und Hörern nochmal vorstellen. Ich hatte gesagt, Sie arbeiten beim Next Economy Lab, abgekürzt NELA. Ja, erzählen Sie oder erklären Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz, worum sich dieser gemeinnützige Verein dreht, womit Sie sich beschäftigen.
Wir entwickeln und realisieren in erster Linie Projekte im Bereich zukunftsfähigen Wirtschaften. Was bedeutet zukunftsfähiges Wirtschaften? Das ist für uns ganz klar die Verbindung von sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit. Und wir versuchen, Antworten auf die Fragen zu finden. Wie kann zum Beispiel eine Kommune gleichzeitig sozial gerecht als auch ökologisch nachhaltig sein? Wie vereinen wir soziales Engagement, zum Beispiel in Gewerkschaften, um einen nachhaltigen Wandel voranzutreiben? Also die verschiedenen Gewerkschaftspolitiken, die wir haben. Wir haben Fridays for Future. Also wie vereinen wir die zusammen in Richtung nachhaltigen Wandel? Und deswegen begreifen wir uns immer als Schnittstelle zwischen Unternehmen, Politik und Zivilgesellschaft und ermöglichen diesen Stakeholdern immer Räume, um sich zu begegnen und gemeinsam an Lösungsstrategien zu arbeiten. Und dazu machen wir vorwiegend Projekte.
Das klingt sehr spannend alles. Da frage ich mich direkt, wie kommt es dazu, dass man dort landet? Was muss man denn tun, um bei Nela einen Job zu bekommen? Was waren Ihre wichtigsten
Stationen? So einen tollen Job zu machen. Ja, da gibt's einige auf jeden Fall. Ich habe auch über die Frage nachgedacht und ich glaube, ich würde zwei Stationen herausstellen. Und das eine ist einmal, wo sich mein ökologischer Drive manifestiert hat. Das war einmal die Gründung eines Urban Gardening-Vereins, Essbares Heidelberg, den ich begleiten durfte, wo das erste Mal dieses diffuse Gefühl, ich will eigentlich Nachhaltigkeit leben, in der Praxis ausgelebt wurde. Also wir haben verschiedene Gartenflächen gemacht und konnten gleichzeitig Bildungsprojekte in diesen Gartenflächen machen. Und da habe ich das erste Mal diese Verbindung gespürt, wie wir sozial, ökologisch nachhaltig leben können. Und der zweite Moment oder diese zweite Station, die mich geprägt hat, ist absolut mein Masterstudium in Jena, Transformation und Nachhaltigkeitsstudien, was sowohl auch am Postwachstumskolleg in der Soziologie angedockt war. Und ich kam von einem sehr klassischen Studium der Soziologie in Heidelberg mit sehr traditionreichen Theoretikern. Und das war eine völlig neue Welt, ein völliger Perspektivwechsel, den ich dort erlebt habe in Jena. Und ich da auch in Berührung kam mit pluraler Ökonomik und Postwachstum und die Frage, okay, wie kann eigentlich Wirtschaft abseits von unserem jetzt derzeitigen System aussehen? Und das hat mich sehr geprägt und Genau aus diesem Kontext der pluralen Ökonomik, neues ökonomisches Denken, hat sich halt diese Idee mit meinen Partnerinnen und Partnern entwickelt, Nela zu gründen.
Das erschließt sich mir total, wenn ich das höre. Das klingt nach einer logischen Konsequenz, die Sie da gehen. Insofern sehr spannend. Also vielen Dank für diesen Einblick in Ihre Lebensstation und auch den Weg, den Sie zu Nela zurückgelegt haben. Üblicherweise starten wir auch mal mit drei kurzen Fragen, drei kurzen Antworten, um uns ein bisschen warm zu machen. Und wenn Sie ja das Thema Nachhaltigkeit und Transformation auch im Studium schon wissenschaftlich bearbeitet haben, dann dürfte es Ihnen leicht fallen, Nachhaltigkeit zu definieren. Also starten wir mit der ersten Frage. Nachhaltigkeit ist für mich?
Ja, Nachhaltigkeit vereint für mich den Zugang zum weltweiten Wohlstand für alle und das Leben innerhalb planetarischer Grenzen.
Da höre ich schon gewisse Konzepte heraus, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Zweite Frage, die auch sehr spannend ist in diesem Kontext. Ein perfekter Urlaub ist für mich?
Die Abwechslung von Kultur entdecken, im Meer schwimmen gehen und in der Natur sein.
Okay, das glaube ich, würden die meisten Leute als guten Urlaub empfinden. Und die dritte Frage, Muffins oder Donuts?
Donut, ganz klar, aber wahrscheinlich nicht wegen des Geschmacks.
Habe ich mir schon fast gedacht.
Aber nicht.
Deswegen habe ich die Frage auch gestellt.
Ich wusste es, ich habe es geahnt. Ja, nicht wegen des Geschmacks, weil zu meiner Schande oder vielleicht zu meinem Vorteil muss ich gestehen, dass ich nicht so gerne Süßigkeiten esse. Aber entscheide ich mich für den Donut wegen unserem Projekt, was wir aktuell haben. Und das ist Donut-Ökonomie nach Kate Raworth. Und deswegen präferiere ich absolut den Donut.
Okay, beneidenswert, wenn man es schafft, ohne Süßigkeiten auszukommen. Das gelingt mir nicht so gut. Ja, dann gehen wir doch gleich in diese ganzen Dimensionen und Kontexte hinein, die Sie angesprochen haben. Sie hatten es selbst ja auch gesagt. Wir leben in einer extrem weitreichenden Transformation, in Transformationsprozessen, die von Strukturwandel begleitet sind. Und das befindet sich natürlich auf wirtschaftlicher Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene und auch auf politischer Ebene. Und aus meiner Sicht, und nicht nur aus meiner Sicht, sind die wesentlichen Treiber dieser Veränderung Nachhaltigkeit und Digitalisierung, die ja eigentlich zusammengehören und zusammen gedacht werden müssen, wie ich finde. Also einerseits geht es darum, als Gesellschaft den Klimawandel zu bekämpfen. Aber gleichzeitig, und da sind wir bei der technologischen Komponente, geht es darum, Zukunftsfähigkeit zu sichern. Das Stichwort Wohlstand ist ja auch schon gefallen. Wie würden Sie den Status quo von Wirtschaft und Gesellschaft im Hinblick auf die Herausforderungen unserer Zeit gerade beschreiben?
Die Wirtschaft nehme ich als sehr fragil wahr. Sie haben die Herausforderungen von Digitalisierung, aber auch von Klimawandel angesprochen, die immer einhergehen mit sozialen Polarisierungen. Also die Frage, okay, wie kann man Digitalisierung sozialverträglich gestalten? Wie kann man ökologische Veränderungen sozialverträglich gestalten? Und unsere derzeitige Wirtschaft findet darauf keine Antworten. Das ist ganz klar. Und ich habe immer das Bild vor Augen wie so in einem Pflaster, das sie auf nasse Haut kleben. Es hält nicht so ganz, es hält so ein bisschen, aber dann fällt es ab. Und so beschreibe ich meistens auch die politischen Maßnahmen, um die Wirtschaft zu stärken. Sie versprechen vielleicht kurzfristig Linderung und Verbesserung, weil der Schmerz kurz weg ist bei einer Wunde, weil das Pflaster drauf ist. Aber auf lange Sicht und mittelfristig auch schon wirken sie nicht mehr. Und bei der Gesellschaft verhält sich das ähnlich. Ich hatte in den letzten Wochen mehrere Interviews für unser Projekt Klimaneutrale Schulen. Und es hat mich tief bewegt, weil wir da mit SchülerInnen geredet haben, mit Eltern. Und sie gefragt haben, was brauchen Sie eigentlich, um Nachhaltigkeit in den Schulen oder Klimaneutralität in den Schulen umzusetzen? Und welche Ängste begleiten Sie auch, wenn Sie an die Zukunft denken und wenn Sie an unsere Wirtschaft denken? Und ein Gespräch eines Elternteils ist mir sehr in Erinnerung geblieben, weil die haben zwei Kinder gehabt und sie hat das beschrieben. Eins ist extrem verunsichert und möchte sich am liebsten unter der Bettdecke verkriechen, wenn sie an die Zukunft denkt. Und das andere ist sehr aktiv und ja, engagiert sich bei Fridays for Future. Und ich glaube, das zeigt auch das Spiegel unserer Gesellschaft. Also einerseits diese Hilflosigkeit und diese Starre, diese Angst vor sozialer Polarisierung. Was wird mit meinem Job sein, beispielsweise im Hinblick auf Digitalisierung? Auf was muss ich verzichten, wenn ich ökologisch nachhaltig leben will? Wie kann ich mir das eigentlich leisten? Und das führt meistens zu einem Nicht-Handeln-Wollen und zu einer Starre oder schon auch ins Extreme gehend. Okay, dann gebe ich darauf keinen Wert, ist eh schon alles verloren und deswegen handle ich gar nicht nachhaltig. Und andererseits spüren wir aber den Drang von Menschen, vor allem von jungen Menschen, die sich mit diesem derzeitigen Zustand unserer Wirtschaft, aber auch in unserer Gesellschaft nicht zufrieden geben wollen und die Veränderung wollen und die Kraft wollen. Und ich sehe da die Gefahr auch in der Gesellschaft, dass wir in so eine Zweiteilung reinkommen. Menschen, die sich völlig überfordert fühlen mit den Herausforderungen, die uns noch begegnen werden oder die wir schon haben. Und Menschen, die eigentlich nach vorne brechen wollen und dieser Herausforderung begegnen wollen, aber eventuell auch keine politische Resonanz erfahren. Und ich bin mir sicher, dass wir dafür Lösungen finden müssen, um gemeinsam gestärkt einen Wandel in Richtung einer nachhaltigen Wirtschaft voranzutreiben.
Das sind ja sehr eindrückliche Beispiele, die Sie da schildern. Und auch total nachvollziehbar. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass das Thema Nachhaltigkeit klar im Bewusstsein der Gesellschaft angekommen ist. Dennoch hätte ich den Eindruck gehabt, dass die Breite der Gesellschaft schon eher nochmal, ich sage es jetzt mal ganz überspitzt, gerne weiter Schnitzel, SUV und Mallorca-Urlaub hätte. Wie sehen Sie das von der gesellschaftlichen Verteilung, von der Aufmerksamkeit? Ist den Menschen das in der Breite wirklich schon klar, was uns erwartet, beziehungsweise was heute schon vor der Tür steht?
Spannende Frage. Darüber habe ich auch nachgedacht. Und wenn ich in meine Jugendzeit zurückblicke oder meine Schulzeit auch zurückblicke, dann, ich hatte Klimawandel nicht mal im Erdkundeunterricht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, ob Sie Klimawandel behandelt haben in Ihrem Schulunterricht?
Nee, ich bin jetzt 45. Da war Geografie sehr klassisch. Also da hat man irgendwelche Länderkarten angeschaut und hat Hauptstädte auswendig gelernt.
Und genau an dem Punkt sind wir gerade. Also dass Menschen in einer, also sie fahren zwar vielleicht noch SUV und sie essen noch ihr Schnitzel, aber sie kommen immer mehr in eine Verteidigungshaltung. Ja, ich esse meinen Schnitzel, weil. Ich fahre noch mein SUV, weil. Und genau das ist der Punkt, wo wir uns gerade befinden, in dieser Bewusstseinsänderung. Also früher bin ich SUV gefahren und früher habe ich mein Leberwurstbrot gegessen, ohne darüber nachzudenken, dass wir das tun. Und gerade begreifen die Menschen langsam, in welcher Zeit der Veränderung wir uns befinden und dass sie das nicht einfach mehr so können. Und es ist auch klar, dass wir vorwiegend in einer Systemform, nämlich dem Kapitalismus, groß geworden sind. Und sowas wie lineares Denken und Reichtum und Wohlstand und Ich-Bezogenheit oder Selbstbezug und aber auch Optimierungswille und Wachstumsdrang, dass das uns in der Sozialisation in die Wiege gelegt wurde. Das heißt, sich davon zu lösen, mein SUV zu fahren oder mein Schnitzel zu essen, ist ein wahnsinniger, schwieriger Prozess. Das ist wie, wenn man mit dem Rauchen aufhören möchte oder was gibt's noch, weniger Süßigkeiten essen möchte.
Ja, oder Sport machen.
Oder Sport, mehr Sport machen möchte. Wir wissen ja alle, Sport ist gesund. Wir wissen es alle. Und trotzdem schaffen wir es nicht. Und trotzdem kommen wir immer mehr und wenn wir Routinen etablieren und wenn wir Vorbilder haben und wenn wir Projekte haben, die uns zeigen, wie es doch funktionieren kann und wie es vor allem Spaß machen kann und weniger die Debatte darauf lenken, worauf wir verzichten müssen, dann habe ich das Gefühl und die Hoffnung und bin ich der Überzeugung fast schon, dass wir da auch positive Veränderungen schaffen können.
Sie sprechen diese große Veränderung der Gesellschaft an. Ich nenne das mal, das ist ja wie ein Change-Projekt in einem Unternehmen, nur halt auf eine Gesellschaft und politische Systeme, wirtschaftliche Systeme fokussiert. Da würde ich gerne nochmal gleich ein bisschen näher drauf eingehen, auf diese Narrative, die unsere Handlung leiten und die am besten positiv aufgeladen sein sollten. Aber ich würde gerne erst nochmal einen Blick auf die Wirtschaft. Sie hatten Kapitalismus genannt, Wachstumsparadigma gibt es. Also wir müssen ja sehr viele Herausforderungen gleichzeitig bewältigen. Ich hatte es ja schon vorhin mal gesagt, es geht um Investitionen in Innovation. Also wie schaffen wir es, den Klimawandel zu lösen? Oder zu stoppen, zu lösen, ist es ja nicht mehr, sondern wir können es nur noch begrenzen, das Ausmaß. Und gleichzeitig geht es aber darum, dass wir diese Frage definieren müssen, was ist Zukunftsfähigkeit und was ist Wohlstand in der Gesellschaft und wie können wir das sichern? Denn wir sind uns ja irgendwo alle einig, Wohlstand ist irgendwie was Gutes, je nachdem, wie man ihn definiert. Das ist unterschiedlich, aber trotzdem geht es der Mensch strebt danach, dass es ihm gut geht. Jetzt schaue ich auf die deutsche Wirtschaft, die ja sehr in klassische Sektoren aufgestellt ist, die sehr viel Treibhausgase emittieren. Der Wohlstand in Deutschland basierte im vergangenen Jahrhundert ja sehr stark auf fossilen Energien, auf Stahl, auf Kohle, auf Automobil. Also alles Dinge, ja, die schon, wie soll ich sagen, problematisch dahingehend sind, dass sie halt einfach einen so großen Treibhausgasfußabdruck produzieren, sowohl in der Produktion als auch in der Nutzung. Aber wir haben es gleichzeitig noch nicht geschafft, als Gesellschaft diesen Schritt zu gehen, wie das jetzt China oder Amerika geschafft hat, in einer digitalen Ökonomie zu leben, die von 6G, von Quantencomputern, von künstlicher Intelligenz bestimmt ist. Trotzdem, wie vermeiden wir es, eine digitale Gesellschaft zu werden, innovationsfähig zu sein und trotzdem die Fehler der Industrialisierungsgeschichte, die uns ja allen noch vor Augen stehen, rauchende Schlöte, verschmutztes Wasser, Ja, wie schaffen wir es, die Fehler der Industrialisierungsgeschichte nicht noch einmal zu machen? Ist uns das bewusst, wie wir da vorgehen müssen?
Die Debatte, die gerade vorherrscht, ist, dass Digitalisierung technischer und technologischer Fortschritt ein Allheilmittel ist. Und dass es die Probleme und auch die ökologischen, aber auch die sozialen Probleme lösen wird. Und ich war 2016 bei Bits und Bäume, eine Konferenz, wo genau schon das auch ermahnt wurde, zu glauben, dass technologischer und technischer Fortschritt unser Problem lösen wird oder es schaffen wird, dass wir innerhalb unserer planetaren Grenzen leben können. Und es ist wichtig, dass wir auch vor allem in der Öffentlichkeit die Debatte führen, okay, was bedeutet eigentlich neben den ganzen Potenzialen, die eine digitale Ökonomie hat, was bedeutet eigentlich auch die Herausforderung so einer digitalen Ökonomie? Also wir reden auch von Rebound-Effekten. Also dass wir alle jetzt Zoom-Konferenzen haben und jetzt gerade vor dem Laptop sitzen, ist schön und gut, weil wir dann weniger vielleicht unterwegs sind und reisen. Aber gleichzeitig bedeutet das ja eine wahnsinnige ökologische Auswirkung von technischen Geräten, die wir haben. Geschweige denn von dieser Produktion, von wo seltene Erden benutzt werden etc. Deswegen bin ich der Meinung, dass diese digitale Ökonomie, so technologisch und technischer Fortschritt, immer nur eine hinreichende Bedingung eines nachhaltigen Wandels sein kann. Also es kann etwas sein, ein Mittel, um Sachen zu erleichtern, um Konzepte zu denken, um Wissen beispielsweise frei verfügbar zu machen, Open Source, Commons, Creating.
Um ressourceneffizienter zu allokieren, kann es ja auch.
Genau, absolut, um ressourceneffizienter zu sein, aber dann zu schauen, okay, sind die Ressourcen wirklich allokativ effizienter? Oder haben wir solche Rebound-Effekte, dass die Ressourceneffizienz wieder marginalisiert? Das haben wir ja auch. Und Vanilla und ich plädieren da vielmehr für so einen suffizienten Ansatz und zu überlegen, okay, was brauchen wir, um ein Leben in einem Wohlstand mit hoher Lebensqualität zu haben, zu führen? Was brauchen wir dafür? Technische Geräte, was brauchen wir für Konsum, was brauchen wir fürs Leben eigentlich? Und möglichst einen geringen Ressourcen- und Energieverbrauch zu haben. Und da plädiere ich auch bei der digitalen Ökonomie für, zu gucken, okay, wie kann das eigentlich subsistent sein? Was brauchen wir an technologischen Fortschritt und was brauchen wir nicht? Auch die KI-Frage, also was brauchen wir an künstlicher Intelligenz und was brauchen wir nicht? Müssen wir beispielsweise Pflegeroboter haben, um die Arbeitskraft zu ersetzen? Oder kann sie nur ein Hilfsmittel sein, um beispielsweise die Medikamente zu sortieren? Das ist ja immer die Frage, die sich stellt. Also wie kann es eigentlich eher Mittel zum Zweck sein und nicht selbst zweckgetrieben sein? Und da braucht es für uns sowohl politische Veränderungen als auch individuelle Veränderungen. Und eine Debatte auch darüber, okay, technologischer Fortschritt ist nicht alles. Und meiner Meinung nach fehlt das in der Öffentlichkeit sehr.
Wobei man sagen muss, dass wir in Deutschland, würde ich jetzt mal im Vergleich der Industrieländer, schon sehr viel ethischer an Dinge herangehen, als das teilweise andere Gesellschaften machen. Also wenn ich jetzt mit China oder Amerika vergleiche, wir sind jetzt nicht die Besten darin, künstliche Intelligenzsysteme zu nutzen, aber wir haben sehr gute Professorinnen und Professoren für das Thema Ethik in der künstlichen Intelligenz. Also insofern ist das sozusagen unser Asset. Wir schaffen es aber nicht, daraus neue Geschäftsmodelle zu generieren. Und das ist natürlich ein Stück weit auch ein spannender Zielkonflikt.
Das finde ich ja spannend. Also auch die Logik, die du aufmachst, neue Geschäftsmodelle zu generieren. Und ich hatte letztens eine spannende Debatte auch zu der Frage, okay, welche Fragen müssen wir eigentlich stellen? Das war im Kontext von Unternehmen, die sich getroffen haben, um zu überlegen, okay, was sind zukunftsfähige Unternehmen? Das ist auch einer unserer Projekte. Und da war die Debatte darum, okay, welches Produkt wollen wir eigentlich herstellen? Oder welches Produkt ist eigentlich wirklich nachhaltig? Und ist es genau das die Frage, die wir stellen müssen? Also ist es die Frage, welches nachhaltige Geschäftsmodell kann da rauskommen? Wofür ich einstehen möchte, ist zu fragen, okay, verkaufen wir noch Produkte? Wollen wir noch Produkte kaufen? Oder verkaufen wir das Erlebnis beispielsweise? Also wir haben ja auch die Sharing Economy oder Sharing Konzepte. Verkaufen wir sozusagen das Erlebnis der Gemeinschaft, wir teilen uns ein Fahrzeug oder verkaufen wir ein Auto? Also vielleicht spielt das auch in der weiterführenden Diskussion noch eine Rolle, auch die Frage nach Wachstum und die Frage noch, wie wir alternative Wirtschaftskonzepte denken. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, wie wir Fragen stellen. Also bedeutet das, okay, wir brauchen immer ein neues Produkt und neue Wirtschaftsfelder oder stellen wir uns die Frage, wie wir eigentlich Wirtschaft wieder in unser gemeinschaftliches Zusammenleben integrieren können? Und welche Geschäftsmodelle braucht es dann noch? Das ist für mich eine spannende Frage, die sich gerade mir stellt.
Es ist eine sehr spannende Frage, die natürlich durch geopolitische Erwägungen sehr stark aufgeladen wird. Also das ist gar nicht einfach, diese Frage als Gesellschaft und als Politik und als Wirtschaft zu beantworten, wenn man gleichzeitig feststellt, dass es zwei große Blöcke auf der Welt gibt, auch wieder USA und China, die sehr, wie soll ich sagen, sehr straight vorangehen, die den Umgang mit Daten ganz anders definieren als wir, die daraus Geschäftsmodelle schaffen, die sehr starkes Wachstumsparadigma vertreten. Also das wird eine große Herausforderung, oder? Das politisch auch zu lösen.
Absolut. Global auf jeden Fall.
Dann schauen wir doch nochmal auf dieses Wachstumsparadigma der Wirtschaft. Wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen. Und ich glaube, das ist ja ein sehr zentrales Element unseres Wirtschaftslebens. Und ja, für die Hörerinnen und Hörer, nicht jeder wird es noch mal wissen, wo das herkommt, spielt eine Rolle, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ja Wirtschaftswachstum zu einem zentralen Ziel des Handelns von Industrieländern geworden ist, dem sich auch später Entwicklungsländer angeschlossen haben. Also es ging natürlich sehr einfach darum, grundlegende Dinge wie Infrastruktur, aber auch die Wohnraumsituation zu verändern und natürlich die Wirtschaft, die Fabriken, das Wirtschaftssystem wieder aufzubauen, was ja absolut nachvollziehbar ist nach einer so verheerenden Kriegserfahrung, in der alles zerstört wurde. Und daraus hat sich natürlich auch ergeben dieses quantitative Wachstumsparadigma. Und das beruht auf der Annahme, und das ist, finde ich, total interessant, dass wir aus den Problemen, die sich uns als Gesellschaft stellen, die sich uns als Wirtschaft stellen, die sich auf sozialer Ebene stellen, immer wieder durch Wachstum, durch Wirtschaftswachstum herauswachsen können. Üblicherweise messen wir das am Bruttoinlandsprodukt. Das schauen wir uns an und das ist sozusagen die zentrale Kenngröße, wo wir sagen, okay, damit erreichen wir Wohlstand und damit erreichen wir Wirtschaftswachstum. Und das ist ja eigentlich genau der Punkt, der sozusagen in die Problematik hineingeführt hat. Umgang mit Ressourcen steht ja eigentlich im Zentrum des Ganzen, weil wenn ich mehr wachsen will, brauche ich mehr Energie, brauche ich mehr Grundstoffe. Also ich produziere mehr Abfall. Und damit habe ich einen großen Einfluss auf Lebensräume, auf Artenvielfalt, auf Biodiversität. Sie sagen, dieses Paradigma hat keine Gültigkeit mehr. So verstehe ich Sie. Also wir müssen damit brechen. Wir müssen uns fragen, brauchen wir unbedingt Wachstum als Gesellschaft oder reicht es nicht, eine andere Form von Wirtschaft zu definieren? Oder?
Meiner Ansicht nach müssen wir differenzieren zwischen Wirtschaftswachstum, was gerade auch erläutert wurde, was gemessen wird mit dem BIP, und dem Wachstumsparadigma. Und es gibt Bereiche in unserer Gesellschaft, die, meiner persönlichen Meinung nach, stärker wachsen müssten. Beispielsweise hatten wir schon noch das Thema Commons, also freie, verfügbare Güter, die Menschen nutzen können. Dennoch führt uns der Fokus auf das Wirtschaftswachstum, also das Wirtschaftswachstumsparadigma und damit auch einhergehend das BIP dazu, dass weder Ungleichheit noch ökologischen Folgen berücksichtigt werden. Ein krasses Beispiel ist zum Beispiel das Auslaufen eines Öltankers. Wenn ein Öltanker ausläuft, kann sich dies eigentlich auch positiv im BIP abzeichnen, denn es wird eine Arbeitskraft gebraucht, die den Schaden behebt. Außerdem hat die letzten Forschungen und auch der Decoupling Report, den wir auch veröffentlicht haben, gezeigt, dass diese Wachstumszwänge in der Wirtschaft gleichzeitig einhergehen mit einem höheren CO2-Ausstoß. Bedeutet, die Rede von der Entkopplung, dass ihr Wirtschaftswachstum von den ganzen Ressourcenverbrauch entkoppeln können, ist eigentlich irreführend. Im Gegenteil, wir können sogar davon ausgehen, dass mehr Wirtschaftswachstum zu mehr Treibhausgasemissionen führt und damit auch zu mehr Klimaschäden führt. Was das bedeutet, dass wir schauen müssen, okay, was soll wachsen und wie lösen wir uns davon? Ja, wie lösen wir uns eigentlich auf das Fokus aus diesem Wirtschaftswachstum? Denn wir brauchen ein Wirtschaftssystem, in dem eben kein Wachstum, kein ökonomischer Selbstzweck ist, also Vermehrung von Reichtum, sondern wir brauchen ein Wachstum, das dafür sorgt, dass Ressourcen gleich verteilt sind und wir ökologisch und sozial gleichwertig leben können.
Gibt es da irgendwas, was man eher zu Rate ziehen könnte, um ein neues Wachstum zu messen und zu beziffern?
Nein, also es gibt ja Alternativen. Ich glaube, Buran ist einer der bekanntesten Alternativen. Also die messen die Frage nach dem Glück und befragen da ihre Einwohner. Und gleichzeitig macht sich gerade auch eine Bewegung breit durch die Veröffentlichung des Buchs Die Donut-Ökonomie nach Kate Raworth, wo sozusagen der Donut, man kennt das Gebäck, also es gibt ein Loch in der Mitte und es gibt zwei Kreise drumherum. Und bei Kate Raworth stellt einmal der innere Kreis, also die sozialen Grenzen dar. Und dafür gibt es auch messbare Werte. Also haben beispielsweise alle Zugang zu Nahrung, haben alle ein Dach über den Kopf, um plakativ zu sprechen. Und dann gibt es den ökologischen äußeren Kreis. Der wird im Rahmen von neuen planetaren Grenzen. Und wenn wir da uns einordnen, und beispielsweise das bekannteste Beispiel ist Amsterdam, die sich auch dort eingeordnet haben und geguckt haben, okay, wo befinden wir uns eigentlich in Amsterdam gerade in diesem Wirkungskreis des Donuts, und sehen wir halt einen massiven Overshoot. Also wir schießen über planetarischen Grenzen hinaus, wir eben marginalisieren soziale Polarisierung und soziale Ungleichheit extrem in der globalen Welt. Und das könnte eine Alternative sein, zu schauen, okay, ein integriertes Verständnis davon zu schaffen, ja, wie wir Wirtschaft verstehen und wie wir Gesellschaft und wie wir die Lebensqualität in der jeweiligen Gesellschaft messbar machen.
Da kommt bei mir direkt eine Assoziation nach den SDGs, die ja auch in verschiedenen Dimensionen, sage ich mal, Dinge erfassen, messen, Beiträge zu einzelnen Entwicklungszielen definieren. Was ich mir noch relativ einfach vorstelle, ist sozusagen den Umgang mit Ressourcen zu messen, weil es gibt ja diesen ja viel zitierten Earth Overshoot Day, wo wir uns anschauen, wann sind denn die natürlich nachwachsenden Ressourcen des Planeten aufgebraucht im Laufe des Jahres. Ich glaube, da sind wir mittlerweile Anfang Juli. Also wir sind jetzt, ja, jetzt ist heute der 8. Juli, da sind wir, glaube ich, schon wieder drüber. Bei dem Thema sozialen Handeln bin ich so ein bisschen skeptisch. Oder kann man das wirklich gut fassen, die Grenzen von sozialem Handeln, dass wir da nicht darüber hinausgehen?
Ich glaube, es ist immer ein Runterskalieren, auf welche Bereiche man sich im Sozialen fokussieren möchte. Ein Beispiel ist, sich die Wohnungspreise anzuschauen, die Frage nach Zugang nach Bildung, wie verhalten sich, ja, zum Beispiel, wenn Eltern studiert haben, studieren die Kinder dann auch, wenn die Eltern nicht studiert haben, also die Frage nach Bildungsungleichheiten. Also sich den Fokus darauf zu setzen, okay, wo herrscht eigentlich gerade Ungleichheit in der Gesellschaft? Und da gibt es Faktoren und soziale, messbare, qualitative Faktoren, die wir messen können.
Das klingt für mich nachvollziehbar. Sie hatten ja schon mal ein Beispiel genannt, Amsterdam. Ist es denn wirklich sinnvoll, sich als Kommune hinzustellen und zu sagen, ja, wir machen jetzt hier den Anfang? Weil, ich meine, das globale Thema ist das eine. Wie stark kann man sich sozusagen lokal davon entkoppeln oder wie viel Impact hat man, wenn man lokal handelt? Gibt es noch andere Beispiele und wie bewerten Sie das?
Man muss irgendwo anfangen, denke ich. Und die Kommune ist ein spannendes Beispiel, weil wir leben fast alle in Kommunen und die Anzahl der Kommunen in der Welt steigt extrem. Das bedeutet, wenn Kommunen sich auf den Weg machen, nachhaltig zu werden, macht sich auch die Welt auf den Weg nachhaltig. Und der zweite Aspekt, den Sie angesprochen haben, ist die Frage nach, wie viel wert sind solche Projekte und wie kann man das fassen? Und unsere Erfahrung, und deswegen machen wir auch Nela, ist, dass das Leuchtturmprojekte genau wie diese Art braucht. Weil diese Aufmerksamkeit, die Amsterdam durch ihre Einordnung, ihrer Nachhaltigkeitsbemühungen, aber auch ihrer Nachhaltigkeitsfehler oder Failures, hat eine wahnsinnige politische Resonanz widerfahren. Und genau solche Beispiele braucht es ja in der Öffentlichkeit, die weniger demotivieren, sondern vielmehr motivieren. Und gleichzeitig muss man anerkennen, dass wir in einer globalen Welt leben und dass die Verflechtungen enorm sind. Und allein das mal sichtbar zu machen. Also ich weiß nicht, ob das in Deutschland jemand weiß, wie wir global verflechtet sind in der Wirtschaft. Vielleicht die Leute, die studieren oder sich damit beschäftigen oder deren Job es ist, das zu erforschen. Aber die Nachhaltigkeitsbemühungen und die Frage, okay, wo steht eigentlich unsere Kommune, in dem Fall Amsterdam, in dem globalen Kontext, das einfach mal sichtbar zu machen. Okay, das hat die Auswirkung, wenn ich ein T-Shirt bei H&M in Amsterdam kaufe. Das macht was mit den Menschen und das macht was mit den Bewohnern in der Kommune, weil sie diese Konsequenz nicht sehen. Sie sehen den günstigen Preis und sie sehen das schnell verfügbare Produkt und kaufen es.
Es fehlt die Transparenz natürlich. Also Transparenz ist immer der erste Schritt, um was zu verändern, weil nur dadurch werden sozusagen unbequeme Wahrheiten auch, wie soll ich sagen, für alle ersichtlich. Und dann hat auch jeder Bürger die Gelegenheit, eine mündige Entscheidung zu treffen. Möchte ich jetzt das T-Shirt kaufen, was irgendwie erstens mal in Indien gefärbt wurde, unter schwierigen Umweltbedingungen und dazu noch irgendwie 8.000 oder 10.000 Liter Wasser verbraucht hat, damit es hergestellt werden konnte. Also nur, wenn ich das sehe, kann ich diese mündige Entscheidung treffen. Ich finde es ganz spannend, was Sie sagen, weil da fällt mir direkt dieser alte Spruch ein, think global, act local. Ne? Aber was mich da interessieren würde dann, mit wem arbeiten Sie bei Nela da zusammen? Haben Sie auch Musterkommunen, haben Sie Musterprojekte, Mustervereine?
Für einen nachhaltigen Wandel ist es wichtig, dass sich alle mitgenommen fühlen. Das hatte ich eben schon mal angesprochen, dass wir uns als Schnittstelle begreifen zwischen den ganzen Stakeholdern, also der Wirtschaft im Kontext von Unternehmen, politische Akteuren im Kontext von Kommunen und der Zivilgesellschaft, die sozusagen auch nicht nur NGOs beinhaltet, sondern auch den Otto-Normalverbraucher. Und wir ermöglichen in unseren Projekten Räume, in denen all diese Stakeholder gemeinsam an Lösungsstrategien arbeiten und sie gemeinsam umsetzen können. Ein Beispielprojekt, was sehr gut da jetzt auch reinpasst, weil wir schon über die Donutökonomie gesprochen haben, und ich es auch schon erwähnt habe, ist, dass wir versuchen, mit 10 Kommunen in NRW Tools zu entwickeln, wie sie ihre Nachhaltigkeitsbemühungen visualisieren, wie sie die kommunizieren können, also auch zwischen Zivilgesellschaften, ihren Kommunen, kommunalen Akteuren und ihren BürgerInnen und sie auch gemeinsam umsetzen. Und in diesem Projekt bringen wir genau all diese Akteure zusammen und an einen Tisch und entwickeln ein gemeinsames Verständnis, okay, was habe ich eigentlich für Nachhaltigkeitsherausforderungen? Was gibt es eigentlich schon in dieser Kommune? Weil du hast das Stichwort Transparenz genannt. Das ist, wir haben Interviews geführt und es ist Wahnsinn, wie viel Unwissen da eigentlich herrscht und was es eigentlich schon in der Kommune gibt und was ankommt bei den Otto-Normalverbrauchern. Und aber auch, wo die Herausforderungen stehen bei den jeweiligen Stakeholdern. Und aus diesem Kontext entwickeln wir gemeinsam einen Nachhaltigkeitsfahrplan in diesen Kommunen, womit sich halt wirklich alle identifizieren können, weil oftmals hat man das, dann gibt es ein politisches Papier und die BürgerInnen haben keine politische Resonanz darauf oder keinen Resonanzraum darauf und können kein Feedback geben beispielsweise, aber genauso auch die Zivilgesellschaft, die wird punktuell eingebezogen, aber dennoch gibt die Politik halt immer etwas vor und wir versuchen jetzt gemeinsam zu entwickeln und sozusagen diesen Moment zu nutzen und gemeinsam Nachhaltigkeit in dieser Strategie umzusetzen. Und was wir erleben in diesem Projekt ist, dass wenn man diese ganzen, diese kommunalen, die wirtschaftlichen und die zivilgesellschaftlichen Interessen vereint, dass es einen wahnsinnigen Drive gibt und ein wahnsinniges demokratisches Potenzial hat. Also die Frage, okay, wenn wir etwas gemeinsam erschaffen, dann setze ich mich auch gemeinsam dafür ein. Das ist auch ganz plakativ gesprochen. Wenn mir etwas gehört, gehe ich pflegsamer damit um. Und genau daran setzen wir an und versuchen halt immer wieder in Unternehmen, ganz, ganz klein, aber auch bei den Otto-Normalverbrauchern angedockt, aber auch in größeren Kontexten, im Kommunen und im EU-Kontext, Best-Practice-Beispiele zu schaffen, wo wir sagen, okay, hier ist der Raum dafür, eure Lösungen für die Nachhaltigkeitsherausforderungen in eurem Kontext zu machen und zu entwickeln und sie dann mit unserer Hilfe auch gemeinsam umzusetzen. Und das ist für uns eine Erfolgsstory bisher.
Okay, also wenn ich mal für mich zusammenfasse, ist euer zentraler Hebel sehr viel Kommunikation, sehr viel Aufklärung, Transparenz schaffen, Anknüpfungspunkte vermitteln und ja, Partizipation schaffen.
Wenn wir Leute auf der Straße fragen, was ist Nachhaltigkeit für Sie oder was bedeutet das, dann kriegt man, ich kann wetten drauf, zu 60, vielleicht 70, sogar 80% die Frage, ja, es bedeutet Verzicht. Bei jedem möchten wir auslösen, dass Nachhaltigkeit Spaß machen soll. Und natürlich bedeutet das politische Veränderungen und Veränderungsprozesse sind schmerzhaft. Aber in erster Linie müssen wir schaffen, dass Nachhaltigkeit nicht mal als etwas in der öffentlichen Debatte gesehen wird, dass etwas Schlechtes ist und Verzicht und etwas, worauf ich nicht mehr stolz sein kann, sondern dass ich etwas haben kann, was Spaß macht, wo ich ein Gefühl entwickle, ein Gefühl von Gemeinschaft, ein Gefühl von Zusammengehörigkeit. Und das schafft den Drive, um Nachhaltigkeit, Veränderung mitzutragen. Unabhängig davon, wie wichtig Transparenz und Partizipation ist. Aber das Gefühl und die Debatte dahingehend zu ändern, dass Nachhaltigkeit Spaß machen kann und als gemeinschaftliches Projekt und als demokratisches Projekt gesehen werden kann, ist für uns enorm wichtig.
Das kann ich mir total lebhaft vorstellen, weil wenn ich mich da in die Situation hineinversetze, was interessiert mich am stärksten? Natürlich der lokale Raum, in dem ich lebe. Weil dort ist meine Familie, dort sind meine Freunde, dort ist mein tägliches Leben findet dort statt. Und wenn ich da ansetze und den Leuten auch vermittle, hier gibt es Ansatzpunkte, hier könnt ihr was verändern, hier habt ihr schon was Gutes gemacht, hier ist eine Basis, lasst uns doch gemeinsam darüber nachdenken, wie wir Dinge gestalten können. Dem kann man sich ja wahrscheinlich gar nicht entziehen. Also das ist ja sozusagen dann auch Engagement, was da entsteht und Lust daran entsteht, die Dinge zum Positiven zu bewegen.
Absolut. Und da ein Beispiel zu nennen, es gab eine Aktion in einer Kommune, die fand ich sehr spannend, das hieß Klimafasten. Und das war eine Aktion zu überlegen, okay, ganz in meinem sozialen Umfeld, ganz persönlich eng, wo kann ich Klimaeinsparungen vornehmen? Und es war ausgerufen in der Kommune, die ganze Kommune hat mitgemacht und die Leute haben gemerkt, okay, das kann ich. Ich kann zum Beispiel nicht mehr so lange duschen. Ich kann 2/3 mit dem Fahrrad oder zu Fuß erledigen und nur 1/3 mit dem Auto. Ich kann Leute mit dem Auto mitnehmen. Da haben sich so viele Ideen entwickelt. Und das hat sozusagen den Spaß potenziert und auch die Fantasie und die Ideen, okay, wo kann ich noch mehr Klima einsparen? Und es wurde dann gemessen und visualisiert auf der Homepage, okay, wir sparen immer noch mehr und mehr und mehr ein. Und das spielt uns ja auch in diesem linearen Gedanken und diesem Optimierungsgedanken, in dem wir auch gewachsen sind, in dem kapitalistischen System auch zugute, zu sagen, okay, je besser wir werden, desto mehr Wertschätzung bekomme ich eigentlich und desto mehr CO2-Ausstoß sparen wir ein. Und so Aktionen braucht es, weil die Leute sind dann angefixt. Die Leute haben Lust, dann Veränderungen mitzutragen und das potenziert sich ja dann. Also je mehr Aktionen, je mehr Projekte und je mehr Beispiele wir innerhalb dieser Kommunen haben und je nachhaltiger Kommunen dann werden, desto nachhaltiger wird halt dann die Welt.
Also das kann ich mir vorstellen. Gleichzeitig möchte ich jetzt ein bisschen Wasser in Wein gießen. Also einfach mal ein bisschen ketzerisch fragen, das geht doch bis zu einer gewissen Grenze. Also, weil wir sind ja dann doch irgendwann wieder dabei beim Verzicht auf Konsum. Also wenn wir jetzt sagen, klar, ich kann morgens, wenn ich dusche, Wasser einsparen, vielleicht dusche ich auch nur noch alle 2 Tage, ist für meine Haut und meine Haare wahrscheinlich sowieso besser, als das jeden Tag zu machen, dann das Auto stehen zu lassen, mit dem Fahrrad zu fahren, werde ich an meiner Figur merken, ich werde fitter werden, ich werde Gewicht verlieren, es geht mir dadurch besser. Aber wenn ich jetzt dann sagen würde, da sind wir beim Wohlstandskonzept, was braucht der Mensch denn wirklich zum Leben? Also haben wir uns diese Frage denn in der Breite überhaupt schon mal gestellt und definieren wir sie dann nicht noch so sehr über den Konsum? Weil ich sag mal so, das Konzept der Konsumgesellschaft ist jetzt, weiß ich nicht, 30 Jahre alt, 40 Jahre alt. Also wir denken ja immer, es wäre schon immer da gewesen, aber nee, ist es ja nicht, sondern es ist erst in den letzten Jahrzehnten so präsent geworden, dass eine Gesellschaft konsumieren muss. Also was braucht der Mensch zum Leben? Mal ganz einfach gefragt.
Was brauchen Sie, damit Sie glücklich sind?
Naja, ich sag mal so, letztlich, wenn ich darauf antworten muss, bestimmt sich der Wert des Lebens über die Qualität der Beziehungen, die man geführt hat und die Erlebnisse, die man in Gemeinschaft geschaffen hat. Also ich glaube, dass wenig Leute dann auf dem Totenbett sagen werden, oh, mein Porsche, das war das Beste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und wenn es so wäre, dann wäre es sehr traurig, sage ich mal. Also eine traurige Geschichte. Das ist klar. Trotzdem sind wir natürlich in einer Gesellschaft, in der Menschen sich gerne etwas Gutes tun wollen. Das haben wir ja so gelernt. Und es kann was Gutes sein, sich mit Freunden zu treffen. Das empfindet jeder als gut. Aber es kann genauso gut sein, wenn ich jetzt irgendwie das ganze Jahr gearbeitet habe, dann freue ich mich schon irgendwie auf einen Sommerurlaub, gerade in der Corona-Zeit, wo man ja überhaupt nicht aus dem Haus gekommen ist eigentlich, mal ein anderes Land zu sehen und irgendwie am Strand zu liegen und ja, die Sonne zu genießen. Ja, insofern, glaube ich, wissen wir das rational, wissen wir ja schon, dass es nicht die materiellen Dinge sind, die wir zu einem glücklichen Leben brauchen. Aber wie kriegen wir das denn hin, dass das so gesamtgesellschaftlich auch so verstanden wird?
Genau, also ich kann nur zustimmen. Ich glaube, wenn wir jeden auf der Straße fragen würden, was ist wichtig, dann ist die häufigste Antwort Familie und Freunde. Und das sind halt soziale Beziehungen. Und abseits davon ist ja die Frage, du hast es ja schon angesprochen, woher kriegen wir dieses Konzept? Wie lernen wir das Konzept? Und für uns ist das eine Frage von Bildung und Sozialisation. Also Räume zu schaffen, vor allem bei der jüngeren Generation zu überlegen, okay, wie schafft man da die Mindset-Änderung und wie, wenn wir jetzt mit den Kindern, ich hatte eben schon das klimaneutrale Schulprojekt angesprochen, die sind ja schon viel achtsamer, also im Vergleich zu meinen Erfahrungen, die sind ja schon viel achtsamer mit wie soll meine Zukunft aussehen und da zu schauen, okay, wenn wir die erreichen und wenn wir deren politische Resonanz erhöhen. Also wenn Fridays for Future auch wirklich eine politische Resonanz hat, wenn sich dann was ändert und dann kriegt man auch die Eltern dazu. Das ist ganz spannend in dem Projekt, das ich ja gerade begleite zu klimaneutrale Schulen, zu sehen, zu überlegen, okay, die Kinder haben eine Idee, die fragen sich sogar mittlerweile, okay, kann ich überhaupt noch Kinder kriegen, weil das ja eigentlich gar nicht nachhaltig ist und will ich denen eigentlich so eine Zukunft geben, die mir bevorsteht. Und das bewegt die Eltern und das arbeitet in den Eltern und schafft dann auch wieder Konsumveränderungen. Und ich glaube, das ist zielführend, da anzusetzen und zu überlegen, okay, woher kommt eigentlich, dass ich nach Spanien fahren muss, um die Sonne zu genießen?
Also ich finde das auch sehr eindrücklich und ich kann das auch aus meinem eigenen Leben auch berichten. Also meine Kinder denken von sich aus schon ganz anders über Nachhaltigkeitsfragen nach, ohne dass ich die jetzt irgendwie instruiert hätte oder indoktriniert hätte. Ich frage mich immer, woher das kommt, weil meine Tochter ist 10, mein Sohn, der wird jetzt 7. Es ist gar nicht so, dass sich das jetzt sehr stark in ihrem Alltag ständig abspielt, außer dass wir halt mal Nachrichten zusammenschauen und vielleicht wird es über diesen Kontext transportiert. Aber was ich mich frage, und wir sind ja jetzt dabei, dass wir eigentlich keine Zeit mehr haben, sondern wir müssen sehr schnell handeln. Nehmen wir mal die Pariser Klimaziele und nehmen wir die SDGs, da reden wir von 2030. Mal schauen, ob das überhaupt noch so realistisch ist, dass wir bis dahin irgendwie was geschafft haben müssen. Wie schaffen wir es denn so, den Großteil der Gesellschaft mitzunehmen? Ich meine, das mit den Eltern, das kann ich nachvollziehen, weil Eltern wollen etwas Gutes für ihre Kinder und wollen ihren Kindern eine gute Welt hinterlassen. Also eine Beobachtung möchte ich vielleicht nochmal reinwerfen. Gefühlt hat doch der politische Raum noch nicht gelernt, und da muss ich die Grünen leider jetzt mal als Beispiel nehmen, ohne jetzt politisch zu werden, aber von dem Vorschlag des Magdeburger Parteitags, wir müssen den Sprit jetzt auf 5 Mark erhöhen und dem, wie heute diese Debatte geführt wird, haben wir uns aus meiner Sicht gefühlt keinen Schritt nach vorne bewegt. Sondern wo ist dieses positive, handlungsleitende Narrativ, das die Leute wirklich positiv anspricht und nicht von, wir verzichten jetzt auf Mallorca-Urlaub, weil das ist das Einzige, worüber die Debatte geführt wird, sondern wie können wir ein positives Leben gestalten, weil Lernerfolg funktioniert ja nur über positive Emotionen.
Wenn man in einem Unternehmen Veränderungen schaffen möchte oder in einer Organisation, dann sagt man, der beste Mix ist top-down und bottom-up. Das bedeutet, top-down wären politische Regulierungen, zu überlegen, okay, wie kann ich eigentlich nicht nur das Individualverhalten politisch regulieren, sondern auch das wirtschaftliche Verhalten, beispielsweise die Duschköpfe, das Siegel erhöhen oder gleichzeitig die Frage nach der Langlebigkeit von Produkten, da kann man auf jeden Fall auch auf EU-Ebene, aber auch auf Bundesebene politische Regulierungen schaffen. Das wäre top-down. Und dann aber bottom-up-Projekte, also alternative Wirtschaftskontakte in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Wenn du sagst, positive Erfahrungen erhöhen den Lernerfolg, wo siehst du in der öffentlichen Debatte alternative Wirtschaftskonzepte, die positive Erfahrungen machen, die in unserem Wirtschaftssystem wirtschaften können und trotzdem ökologisch und sozial Nachhaltigkeit sind? Und ich glaube, denen gehört die Aufmerksamkeit. Und denen zu überlegen, okay, welche alternativen Wirtschaftsformen gibt es? Und wie können die zum gesellschaftlichen Wandel beitragen? Und wie können sie den positiven Lernerfolg schaffen, den es braucht, damit die Gesellschaft das mitträgt? Das ist für mich dann wieder bottom-up. Aus diesem Kontext heraus würde ich denken.
Wenn man sich jetzt mit diesen Nachhaltigkeitsfragen beschäftigt, und sie tun das ja sehr intensiv, wie wir nachvollziehen können, dann, das hatten wir ja schon ganz oft angesprochen, dann gibt es immer wieder diese Zielkonflikte zwischen den einzelnen Dimensionen. Weil wenn ich sozusagen ökologische Nachhaltigkeit steigern will, beispielsweise indem ich den Benzinpreis erhöhe, damit weniger Leute oder die Leute weniger Auto fahren oder spritsparendere Autos kaufen, das Auto eher mal stehen lassen, dann benachteilige ich natürlich sehr schnell soziale Milieus. Wie schaffe ich es denn als Gesellschaft, diese Herausforderung zu bewältigen? Ist das über eine Sozialgesetzgebung zu schaffen? Ist das über einen Sozialstaat zu schaffen, der immer weniger handlungsfähig ist? Ist das denn wirklich realistisch? Reicht es aus, ein nachhaltiges Wirtschaftskonzept zu haben und dadurch lösen sich die Dinge? Also kann ich damit wirklich ein Sozialsystem und soziale Transferleistungen, Ausgleichszahlungen irgendwie gewährleisten oder wie muss ich das gestalten?
Ich bin ebenfalls der Ansicht, dass sozial-ökologische Zielkonflikte die Herausforderung unserer Zeit sind und dass sie noch viel zu wenig Beachtung geschenkt werden, außer diesem plakativen Beispiel. Und auch dieses, nehmen wir die Automobilindustrie, also da diese Transition davon, also die Arbeitsplätze fallen weg, im ländlichen Raum sollen wir das Auto weniger benutzen und gleichzeitig brauchen wir es da. Also das ist ein wahnsinnig gutes Beispiel für sozial-ökologische Zielkonflikte. Und wenn man sich den Ursprung von diesen Zielkonflikten anschaut, dann sind wir wieder bei, welche Wirtschaftsform braucht es? Weil diese Zielkonflikte entstehen ja dadurch, dass wir der Wirtschaftsform, in der wir gerade sind, Genüge tun müssen. Also dass der ökonomische Zweck und die Erhaltung des Wirtschaftssystems vorrangig gestellt wird und dass das gerettet werden muss und nicht die Ökologie. Das erstmal so auf der Makroebene, das zu überlegen, okay, welche alternativen Wirtschaftsformen gibt es, die sozial und ökologisch nachhaltig sein können. Da gibt es sehr gute Beispiele auch. Und eins davon ist Sharing-Konzepte. Das kennen wir ja schon, Carsharing, Foodsharing auf so einer Mikroebene. Aber auch gemeinschaftsgetragene Wirtschaftskonzepte. Also wir kennen vielleicht alle Solawi, also die solidarische Landwirtschaft. Wir kennen Wikipedia, also auch ein gemeinschaftsgetragenes Unternehmen. Aber auch es kommt immer mehr die Bewegung von CSX auf. Das bedeutet, das zu überlegen, okay, wie kann ich eigentlich im Unternehmen so gestalten, dass es sowohl VerbraucherInnen als auch Produzenten gemeinsam ökologisch-sozial wirtschaften und der Gewinn, der eventuell gemacht wird, reinvestiert wird in soziale Projekte. Das sind so Wirtschaftskonzepte, die versuchen, sozial-ökologische Zielkonflikte zu minimieren. Und wenn wir aber dennoch in dem System bleiben, weil der Systemschutz ja nicht morgen vor der Tür steht, dann ist es wieder, poche ich wieder drauf, Dialogräume zu schaffen. Das tun wir beispielsweise in unserem ökologischen Gewerkschaftsprojekt, Politikprojekt. Das versuchen wir auch in unserem Projekt Just Transition in der Automobilindustrie, wo wir die Leute an den Tisch holen, die eigentlich den sozial-ökologischen Zielkonflikt ausmachen und dann gemeinsam Lösungen finden. Und das ist dann, wie sind wir wieder bei dem Kompromiss, den wir gehen müssen.
Jetzt sprechen wir viel von der Mikroebene. Ich meine, diese Debatte, die gibt es unter Ökonomen und Volkswirten ja schon sehr lange. Es gibt welche, die sagen, wir brauchen das Wirtschaftswachstum, um als Gesellschaft uns Dinge leisten zu können. Und andere sagen, nee, wir brauchen dieses Wachstumsparadigma gar nicht, weil wir können eine Wirtschaft anders gestalten. Das, was mich halt immer umtreibt, ist ein Stück weit auch diese Frage, können wir es schaffen, auf Basis eines alternativen Wirtschaftskonzepts auch einen 360-Milliarden-Haushalt der Bundesregierung zu finanzieren, in dem knapp 100 Milliarden nur für die Rente vorgesehen sind, heutzutage schon. Also das ist doch, glaube ich, immer etwas, was die Leute mit einer gewissen Skepsis sehen. Glauben Sie daran, dass das funktioniert? Weil wir reden ja schon von einer Wirtschaft, die ein Stück weit anders gebaut sein muss, die sehr viel stärker in lokalen Einheiten agieren muss, die sehr viel fragmentierter und dezentraler sein muss, als sie das heute vielleicht ist.
Ich bin schon der Überzeugung, dass das funktionieren kann, nämlich weil wir eben schon gesagt haben, was den Menschen wichtig ist, und das ist Gemeinschaft. Und wenn wir den Begriff der Wirtschaft und alternative Wirtschaftskonzepte anschauen, dann setzen sie genau das in den Mittelpunkt. Also sie dieses füreinander sorgen, also der ursprüngliche Definition von Wirtschaft, das füreinander sorgen für die Gemeinschaft, das ist für mich zielführend. Und das trägt zu einer Relokalisierung und zu einer Dezentralisierung des Wirtschaftskonzeptes bei. Und mit jedem, mit dem du redest, der diese Erfahrung macht, in solcher lokalen Wertschöpfungsprozessen teil zu sein oder ein Teil von alternativen Wirtschaftsformen zu sein, die sind vergleichsweise wesentlich zufriedener und glücklicher und konsumieren viel weniger. Und ich glaube, das zeigt so ganz klein, wie so eine Wirtschaft Erfolg haben kann.
Ich habe sehr lebhaft noch das Buch von Andreas Reckwitz vor Augen, Das Ende der Illusionen, das ich vor gar nicht so langer Zeit gelesen habe. Und da muss ich jetzt drauf eingehen, weil wir sprechen ja hier von der Akzeptanz einer Veränderung in der Bevölkerung. Also letztlich hängt ja die Transformation und das Gelingen davon ab. Aber die Sorge, die mich so ein bisschen umtreibt, wenn ich das höre, ist, haben denn nicht, übertrieben gesagt, ein Arbeitsloser, der in Bautzen lebt, und ein Investmentbanker im Frankfurter Westend überhaupt noch eine gemeinsame Basis? Denn das ist ja auch das, was Andreas Reckwitz irgendwie in seinem Buch beschreibt, dass wir unterschiedliche Milieus haben, die heutzutage gar keine Anknüpfungspunkte und gar keine gemeinsame Erlebnisbasis mehr haben, weil sie sich gar nicht mehr begegnen in vielen Punkten. Müssen wir nicht da als allererstes ansetzen, um da eine Veränderung überhaupt erreichen zu können?
Absolut. Das sind auch die Dialogräume, die wir versuchen anzusprechen. Und du hast es auch gesagt, das ist Berührungspunkte zu schaffen, weil diese Menschen, also es sind ja Menschen, egal ob du Investmentbanker bist oder der Arbeitslose, das sind Menschen und damit per se gleich. Aber sie haben in ihrem sozialen Leben haben sie keine gleichen Berührungspunkte mehr. Und wenn wir aber diese Menschen an einen Ort oder in Räume bringen, wo sie miteinander interagieren können, dann schaffen wir, bin ich der felsenfesten Überzeugung, Potenzial, und sie finden sogar auch Gemeinsamkeiten, ja, die sie motiviert, zusammenzuarbeiten.
Also es ist ein eindrückliches Plädoyer für ja, Austausch, Kommunikation, für lokale Berührungspunkte, für gemeinsame Projekte, die Gesellschaft, sage ich mal, bottom-up zu verändern, entnehme ich da ihren Worten. Ne?
Genau, und vor allem den Menschen Gehör zu schaffen. Also das größte Anliegen, ob das ein Investmentbanker ist, ob das ein Arbeitsloser ist und vielleicht auch so ein Politiker ist, gehört zu werden mit seinem Anliegen. Und das fehlt in der Gesellschaft. Also die Resonanz von Menschen, dass sie ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Ängste auch in Bezug auf Nachhaltigkeit äußern können, wertfrei äußern können, dass sie ernst genommen werden und das versucht wird, ein Kompromiss zwischen den ganzen Beteiligten zu finden. Das sehe ich. Und diese Dialogräume versuchen wir natürlich bottom-up zu schaffen. Und gleichzeitig versuchen wir natürlich, wir haben über BIP gesprochen, wir haben über alternative Wirtschaftskonzepte gesprochen, wir haben über politische Veränderungen geschaffen. Und da bin ich ein starkes Plädoyer dafür, dass es auch Top-Down-Regulierungen geben muss. Und es muss nicht so, ja, wir haben jetzt nur über Individualverhalten gesprochen, aber das kann ja auch die Wirtschaft an sich betreffen. Und da werden wir auf so einer Meso-Ebene zu überlegen, okay, welche politischen Regulierungen braucht es eigentlich für Unternehmen? Und deswegen, ja, diese Bandbreite abzudecken, okay, top-down und bottom-up muss Veränderung passieren, dafür stehe ich.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dafür zu stehen ist, glaube ich, was Gutes. Ja, mit Blick auf die Zeit bleibt mir erstmal nur, mich zu bedanken für dieses tolle und spannende Interview. Zum Abschluss stelle ich meinen Gästen immer noch mal eine Frage. Und zwar, sie bekommen von mir einen virtuellen Zauberstab in die Hand. Und natürlich dann auch die Frage an Sie, welche Sache Sie per Handstreich heute verändern würden oder welches Projekt Sie im Handstreich umsetzen würden, um etwas zu verändern.
Mein Zauberstab würde allen sozialen Organisationen eine grundsätzliche Finanzierung ermöglichen, damit sie die Projekte machen können, die den größtmöglichen sozialen und ökologischen Impact hätten. Also dass sie nicht mehr drauf schauen müssen, okay, wo bekomme ich meine Finanzierung her, sondern drauf schauen können, okay, wie erreiche ich den größtmöglichen Impact mit meinem Projekt und die Veränderung, die wir brauchen, um nachhaltig in die Zukunft zu gehen.
Das ist ein schöner Verwendungszweck für diesen Zauberstab. Und ich glaube, wenn ich mir das nochmal erlauben darf, diese soziale Frage, nenne ich sie mal, die wird uns in den nächsten Jahren sehr intensiv beschäftigen, glaube ich, sowohl in Deutschland als auch international. Insofern schauen wir alle gespannt auf Nela. Jeder, der sich dafür interessiert, kann gerne mal auf der Website nachschauen unter dem Next Economy Lab. Dort findet man sehr viele spannende Dinge zur Transformation, zu Nachhaltigkeit, zu Strukturwandel, zu Suffizienzpolitik oder zu Suffizienzstrategien, zur Donut-Ökonomie. Also ganz, ganz viele spannende Dinge, die man sich da anschauen kann. Ja, ich wünsche weiter viel Erfolg bei diesen Projekten und bedanke mich nochmal ganz herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen.